Halleluja. Wir sind klein, aber stark, weil Jesus uns stark macht. Halleluja. Und wir stehen hier in einem Kampf. Das ist uns auch bewusst. Aber Jesus ist Sieger. Und solange wir auf seiner Seite sind, sind auch wir Sieger. Darum lasst uns an seiner Seite bleiben. Jawohl. Gut, vor 2 Wochen hat Jan Hunziker, der zu uns gesprochen hat, uns ziemlich herausgefordert. Eines der häufigsten Probleme der Kirche sei, so sagt er, dass wir Predigten immer für andere Menschen hören. Nicht für uns selber, so nach dem Motto, ah, der sollte jetzt der oder die unbedingt hören, was da gesagt wird. Das wäre doch genau das Richtige für diesen Menschen. Aber wenn Gott durch die Predigt spricht, dann spricht er auch zu mir und zu dir persönlich. Und die Idee ist eigentlich, dass jeder, dass auch ich, das für mich annehme, was Gott zu mir sagt. Und darauf achte, wo Gott mich verändern will. Und heute wird es eine solche Predigt sein, wo wir mal auf für uns selber schauen. Jawohl. Die perfekte Kirche müsste aus perfekten Leuten bestehen. Ja, Peter lacht schon. Und das, also das ist nicht mal meine Frau, ja, obwohl sie sehr nahe dran ist. Ja, das ist meine Meinung. Ja, die Kirche besteht aus Menschen, aber aus Menschen, die vom Heiligen Geist erfüllt sind und Jesu Charaktereigenschaften aufweisen. Und trotzdem Menschen mit all ihren Schwächen. Und deshalb hängt auch die Qualität der Kirche sehr stark von diesen Menschen ab. Da sind Mitglieder und Leiter beide genau gleich eingeschlossen. Jeder von uns bringt eine Geschichte mit, eine Vergangenheit, die uns geprägt hat. Jeder von uns bringt vielleicht auch Verletzungen mit. Die hat das Leben so an sich. Und genau in diesem Bereich, wo man eine Wunde hat, ist man doch immer am meisten sensibel. Wie einige von uns war zum Beispiel Sheila vor langer, langer Zeit tief im Okkultismus drin. Habt ihr das gewusst? Und Gott hat sie dann völlig befreit. Halleluja. Aber das hat uns natürlich auch sensibel gemacht. Auch ich bin dadurch etwas sensibel geworden. Und vor etwa einem Jahr oder eineinhalb Jahren war ich in einer Landeskirche eingeladen zum Predigen. Und die hatten Traumfänger aufgehängt. Also ich war irgendwie gerade schockiert und dachte, das kann doch nicht sein. Und ich war sensibel und habe dann auch den Pastor, den Pfarrer darauf angesprochen. Eine Kirche, die solche Dinge duldet, ist für mich keine perfekte Kirche. Naja, es gibt auch andere Bereiche, wo man nicht perfekt ist, das ist klar. Aber jeder hat so seine Bereiche auch persönlich, wo er besonders sensibel ist. Für einen sind es Finanzen. Also wehe, der Pastor predigt über den Zehnten. Oder wehe, also er lädt zu einer Kollekte ein. Ganz schlimm. Andere, ja, die sind auf anderen Dingen irgendwie sehr empfindsam. Ich meine, es gibt Menschen, die wurden sexuell missbraucht, auch unter uns. Wieder andere fühlen sich schon unter Druck gesetzt, wenn man sie nur anspricht. Was meinst du, warum wird in vielen Kirchen keine klare, kantige und scharfe Botschaft mehr gepredigt? Weil die Leute sofort zumachen, wenn der Pastor die Worte sagt, du musst. Das ist ganz schlimm. Auch wenn er nur Jesus zitiert, der gesagt hat, du musst von Neuem geboren werden. Ja, der hat das gesagt. Jeder von uns hat eine Geschichte, eine Wahrnehmung. Und diese Geschichte, die schärft oder trübt unsere Wahrnehmung. Auf alle Fälle macht sie uns anfällig, Dinge zu missverstehen. So kann ein gut gemeinter Satz komplett missverstanden und ins Gegenteil gedreht werden. Und zu völliger zu Streit, zu Ablehnung führen, weil die Geschichte des Empfängers, der dazuhört, diesen Satz so hört, obwohl er gar nicht so gemeint war. Wir sind selber verantwortlich, wie wir Dinge aufnehmen. Und es kann vorkommen, dass jemand etwas wirklich Gutes sagt zu dir und du das völlig falsch aufnimmst, weil du es durch deine Brille anschaust. Das kann zu Streit, Uneinigkeit führen. Dieser wiederum schwächt die Kirche und hält sie davon ab, ihren Auftrag zu erfüllen. Das ist nicht perfekte Kirche. Das gab es übrigens auch schon in den ersten Gemeinden. Also das haben wir, sehen wir schon in der Bibel. Da schreibt zum Beispiel Paulus an die Kirche in Philippi, an zwei Frauen, Euodia in Syntyche. Die sollen sich vertragen. Die haben immer Streit gehabt. Andererseits sehen wir im Psalm 133 diese wunderbaren Worte von David, wenn er sagt, seht, wie wunderschön, wie wunderbar ist es, wenn Geschwister in Einheit beisammen sind. Und der letzte Vers lautet, denn dort, wo diese Einheit ist, dort hat Gott den Segen verheißen. Und Leben in Ewigkeit. Den Segen, das wollen wir doch. Also arbeiten wir für diese Einheit. In den Briefen des Neuen Testamentes finden wir zahlreiche Ermahnungen, wie wir miteinander umgehen sollen. Eine davon haben wir schon gehört von Peter heute Morgen aus dem gleichen Brief. Und ich lese hier einen Text aus Epheser, Kapitel 4. Ich habe ihn euch hier aufgezeigt. Als einer, der für den Herrn im Gefängnis ist, Paulus schreibt das, ermahne ich euch, lebt so, wie es eurer Berufung entspricht, die an euch erging. Seid demütig, das heißt, achtet den anderen höher als euch selbst, sagt er auch anderswo. Begegnet anderen freundlich, habt Geduld miteinander. Ertragt euch gegenseitig in Liebe. Bemüht euch sehr darum, die Einheit im Geist durch das Band des Friedens zu bewahren. Denn ihr seid ja ein Leib. In euch lebt der eine Geist und ihr habt die eine Hoffnung bei eurer Berufung bekommen. Ihr habt nur einen Herrn, einen Glauben, eine Taufe und über allen ist er der eine Gott, der Vater von allen, der durch alle und in allen wirkt. Wenn wir diesen Text verstehen wollen, dann müssen wir zuerst schauen, wo dieser Text steht. Er ist in der Mitte des Epheserbriefs. Der Epheserbrief hat 6 Kapitel. Das ist Kapitel 4, Vers 1 und folgende. Und dieser Vers stellt einen wichtigen Wendepunkt dar von zwei Teilen im Epheserbrief. Und diesen Wendepunkt dürfen wir nicht verpassen, sonst verpassen wir den ganzen Punkt, was Paulus hier sagen will. Epheser 1 bis 3 spricht in wunderbaren Worten davon, was Gott für uns getan hat. Wie wir erwählt wurden. Wie Jesus uns geliebt hat. Wie er uns erlöst hat. Wie er uns vorherbestimmt hat. Wie er uns auserwählt hat. Wie er uns gerettet hat. Wie er uns versiegelt hat durch den Heiligen Geist. All diese Dinge sind in Epheser 1 bis 3 drin, wunderbare Texte. Da sehen wir die ganzen Segnungen Gottes. Und bitte merke dir das, dieses Fundament ist wichtig, um das zu verstehen, was danach kommt. In Kapitel 4 bis 6 geht es darum, wie wir als Antwort auf diese Segnungen leben sollen. Der Grund, weshalb viele Christen es schwierig finden, richtig zu leben, das ist ja so das Ding, ich muss richtig leben als Christ. Der Grund, weshalb viele das schwierig finden, ist, weil sie Regeln kennen wollen. Wie muss ich als Christ leben? Was ist richtig? Was ist falsch? Wo ist die Linie? Was kann ich tun? Was darf ich ja nicht tun? Was ist noch grenzwertig? Wo ist die Limite? Das wollen sie genau wissen. Und der Epheserbrief gibt uns Antworten, jawohl. Paulus argumentiert hier, dass wenn du wissen willst, wie du als Christ leben willst, du allerdings dir keine langen Listen mit Dingen machen musst, die du tun musst oder nicht tun musst. Das wäre die verkürzte Version. Das ist nicht das, was Paulus sagt. Ja, es gibt diese Listen. Und diese Listen, was wir tun sollen und nicht tun sollen, die sind in der Bibel, die haben ihre Berechtigung. Aber das ist eine externe Motivation. Und wenn diese externe Motivation deine deine Listen sind, dann kann das Leben schwierig sein. Und deshalb beschreibt Paulus 3 Kapitel lang die interne Motivation, das, was im Herzen drin geschehen ist. Das soll uns motivieren. Schau mal, er sagt, Gott hat alles für dich getan. Er hat dich von Anfang an geliebt, als du noch ein Sünder warst. So sehr liebt er dich. Er hat dich zu einem neuen Leben befreit. Er hat dich erwählt. Er hat dich erlöst. Er hat dich vorherbestimmt. Er hat dich gerettet. Er hat dich versiegelt. Er hat dich erfüllt mit dem Heiligen Geist. Das alles sind Segnungen von Gott. Und diese internen Segnungen, die sollen uns motivieren, unser christliches Leben zu führen. Damit wir uns das vielleicht etwas besser vorstellen können. Das Tempolimit in Schötz ist auf der Hauptstraße vorne 50 km/h. Habt ihr das schon gemerkt?
Ja.
Gut. Aha, okay, nachdem es geblitzt hat, ja. Ich habe hier ein Bild und ihr seht sofort, das ist von KI generiert, weil der fährt nämlich auf der linken Seite. Ich habe eingegeben, blauer Subaru Forester vor 50er Tafel und dann kam das. Jawohl.
Ein Auto.
Ich habe so ein Auto, genau. Jawohl. Und wenn ich so eine 50er Tafel sehe und da fahre, dann motiviert mich das, richtig zu fahren. Das ist eine äußere Regel. Vor allem, wenn ich weiß, vorne steht ein Blitzkasten oder ich sehe hinten im Rückspiegel ein Auto, das mit so spezieller Aufschrift. Ja. Und ich halte die Regel ein, also meistens. Immer, sagt meine Frau. Fast immer, okay. Gut. Danke. Aber das ist eine externe Motivation. Ich sehe das Schild und weiß, was ich tun muss. Okay, das ist richtig, 60 ist falsch. Aber eine viel größere Motivation, richtig zu fahren, nicht zu schnell zu fahren, ist eine innere. Und die kommt nicht von der 50er Tafel, sondern die kommt daher, wenn ich unsere Enkel auf dem Rücksitz habe. Merkst du den Unterschied? So ist es auch im Glauben. Die Motivation, richtig zu leben, sollen nicht Verbote und Gebote sein. 50er Tafel oder Sündentafeln oder Listen, was man tun, was man nicht tun soll, sondern wenn du verstehst, was Gott für dich getan hat, dann ist das die Motivation für dich, richtig zu leben. Denn Gottes Geist wohnt in dir und er sagt dir, was richtig und falsch ist. Halleluja, das ist so eine gute Botschaft. Wir sollen unser Leben als Antwort darauf leben, was Gott an uns getan hat. Auf Gottes Liebe und auf Gottes Gnade, in Dankbarkeit, in Liebe, in Unterordnung, in Wahrheit, in Echtheit, in Klarheit und in Anbetung von seiner Herrlichkeit. In aufrichtiger, positiver Einstellung zum Nächsten, weil Jesus sich mir zugewandt hat und mich liebt, kann ich auch andere lieben. Und im Bestreben danach, andere zu ermutigen, andere zu fördern, andere aufzubauen, dass es anderen gut geht, dass sie gesegnet sind, wenn sie mit mir zusammen waren. Das ist doch das Ziel. Es soll ihnen besser gehen. Und das ist auch immer mein Gebet hier im Oikos, wenn Menschen da reinkommen, dann sollen sie gesegneter wieder rausgehen, als sie reingekommen sind. Wenn sie in unser Haus kommen, sie sollen gesegnet werden, sie sollen sich gut fühlen, sie sollen merken, hier werden sie angenommen, geliebt, hier ist Gnade, hier ist Frieden. So sagt auch Paulus in Epheser 4 im gleichen Kapitel: Lasst kein faules Wort aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist. Was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Gnade bringen denen, die es hören. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes. Epheser 4, 29. Ja, wir finden einige Do's und Don'ts in Kapitel 4 und die haben ihre Berechtigung, aber die tiefere Motivation, richtig zu leben, kommt daher, dass wir in der Tiefe verstehen, was Gott für uns getan hat. Ein heiliges Leben zu führen bedeutet ein Leben in der tiefen Dankbarkeit für Jesu Werk am Kreuz. Und das können wir praktizieren, diese Dankbarkeit. Ich habe euch schon mal diese Turnübung beigebracht, links, rechts mit dem Kopf, wenn Versuchungen kommen. Ich habe euch noch eine andere Möglichkeit, gegen Versuchungen anzukommen. Wenn du das nächste Mal in Versuchung kommst, über jemanden zu lästern oder jemanden zu belügen oder was auch immer Schlechtes zu tun, denke nur für zwei kurze Sekunden daran, was Jesus am Kreuz für dich getan hat. Das ist wirksamer als Regeln, um ein heiliges Leben zu führen. Amen. Titus war ein Mitarbeiter von Paulus, er war Pastor in Kreta, Griechenland, und an ihn schreibt Paulus in Titus 2, 11, die Gnade Gottes erzieht uns dazu, die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden abzuweisen und besonnen, gerecht und mit Ehrfurcht vor Gott zu leben. Die Gnade Gottes erzieht uns, nicht die Gesetzestafeln. Die Gnade Gottes erzieht uns. Und wenn ich darüber nachdenke, wie gnädig, liebevoll, barmherzig Gott ist, dann motiviert mich das, heilig vor Gott zu leben. Und das, ihr Lieben, das soll unsere Motivation sein. Nicht damit wir abhaken können, Punkte sammeln vor Gott, erfüllt, 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 sondern erfüllt von seiner Gnade, von seiner Liebe, richtig leben wollen für ihn. In unserem Text in Epheser 4 geht es nun auch um Einheit. Nicht Uniformität, sondern Einheit im Leib Christi. Und mit dem Leib Christi meint Paulus ja die Kirche, die Gemeinde Jesu von Nachfolgern, die weltweit zu finden ist. Wir sind alle unterschiedlich, auch hier im Oikos. Wir haben verschiedene Kulturen, wir haben verschiedene Herkünften, verschiedene Geschichten, die uns geprägt haben, verschiedene Umstände, verschiedene Familienkonstellationen, verschiedene Charaktere. Einige von uns sprechen andere Sprachen. Wir sind Männer und Frauen, auch da gibt es offensichtliche Unterschiede. Halte ich jedenfalls dran fest, jawohl. Und nun, in all dieser Unterschiedlichkeit geht es darum, dass wir wie wir miteinander umgehen. Paulus sagt, wir sollen jede Anstrengung machen, uns sehr darum bemühen, diese Einheit zu bewahren. Nicht sie zu schaffen, denn Christus hat sie bereits geschaffen, sie ist vorhanden. Galater 3,28 sagt, wir sind alle eins in Christus. Wir haben diese Einheit durch den Glauben, durch unsere Lösung. Jesus hat uns zu einem Leib zusammengefügt. Diese Einheit besteht. Unsere Aufgabe ist es, diese Einheit zu bewahren. Einheit ist etwas, was Gott grundsätzlich gegeben hat, aber es bleibt nicht automatisch. Wir müssen daran arbeiten. Der Feind liebt es, die Gemeinde zu entzweien, Uneinigkeit zu säen, Misstrauen und Spaltung. Deshalb haben wir zwei Aufgaben diesbezüglich. A, immer wieder dafür beten, für diese Einheit. Und B, aktiv daran arbeiten. Das ist für die Kirche eine Daueraufgabe. Einige von euch kommen aus Kirchen, in denen schlechte Dinge vorgefallen sind. Einige dieser Kirchen bestehen vielleicht nicht mal, weil interne Spaltungen sie zerstört haben. Und meistens sind es die bescheuertsten und absurdesten Dinge, die der Feind nutzt, um Gemeinden zu zerstören. Deshalb sollten wir Einheit nie als selbstverständlich annehmen, sondern immer noch Möglichkeiten suchen, die Einheit zu stärken, die Christus uns gegeben hat. Wie tun wir das? Indem wir, wie wir gelesen haben, Vers 2, demütig sind und geduldig miteinander in Liebe einander ertragen. Vers 3, das Band des Friedens, das wie ein wärmender Schal um uns gelegt ist als Einheit, das Band des Friedens. Vers 4, obwohl es Unterschiede unter uns gibt, wir sind doch eins in unserer Lehre. Wir sind ein Leib, eine Kirche, wir haben einen Geist, der uns alle gleichermaßen gehört und erfüllt. Wir haben eine Hoffnung, gemeinsame Hoffnung. Wir werden nämlich gemeinsam entrückt werden in den Wolken. Wir haben einen Herrn, der uns alle gleich liebt, obwohl er jeden von uns besonders liebt. Das kann nur Gott. Wir haben einen Glauben mit gemeinsamen Grundsätzen. Wir haben eine Taufe, eine Art von Taufe, und die wir auch praktizieren für jeden, der gläubig wird. Wir haben einen Vater im Himmel, der uns alle liebt. Wir sind vereint mit den Grundsätzen, die wir glauben. Wir sind eins. Aber offensichtlich betont Paulus hier, dass wir kämpfen müssen um diese Einheit. Denn offensichtlich gibt es in der Gemeinde immer irgendwo ein Potenzial für Intoleranz, Lieblosigkeit, Reklamieren, Kämpfen, Kritik, Lästern, was auch immer, Lügen. Und wir müssen daran arbeiten. Diese Einheit ist ein heiliges Gut, das uns anvertraut ist. Eine Gabe Gottes. Wir können uns vor Gott nicht erlauben, fahrlässig damit umzugehen. Einheit ist etwas Heiliges, das wir um jeden Preis schützen müssen. Die Bibel sagt, dass wir einander höher achten sollen als uns selbst. Dass unsere Worte zueinander uns gegenseitig ermutigen sollen. Dass wir einander ehren sollen. Wie können wir einander ehren? Wie können wir uns gegenseitig ermutigen? Wenn wir das tun, dann geht es weder um Kochrezepte noch Fußballresultate oder Olympiaspiele, um Ernährungsberatung oder Kinofilme oder die letzten, was auch ich, Modeerscheinungen. Natürlich hat das alles auch Platz, aber wir wollen uns gegenseitig ermutigen auf unserem Weg mit Jesus. Das ist unsere Kernaufgabe als Gemeinde, als Christen, unsere Spezialität, die niemand anders hat. Wir wollen dabei eine Kultur der Ehre pflegen und einander höher achten als uns selber. Wir wollen auch eine Kultur der Offenheit pflegen. Das heißt auch mal zu sagen, hey, sorry, das passt hier nicht rein. Wenn jemand etwas Negatives erzählt, kannst du ihn ruhig ansprechen und sagen, du, das hat mich jetzt nicht gerade ermutigt. Oder wenn jemand über andere lästert, darfst du ruhig antworten, hey, das ist aber der Einheit der Gemeinde nicht unbedingt förderlich, was du sagst. Wenn jemand sagt, oh, der Pastor oder seine Frau hat das und das gesagt, behauptet, dann kannst du auch ruhig sagen, okay, komm, dann fragen wir ihn selbst, fragen wir sie selbst. Sheila hat den Kindern immer ein Prinzip beigebracht, vor langer Zeit. Ich weiß nicht, ob sie es heute noch praktizieren. Gut, sie machen es. Sie hat gesagt, wenn du etwas sagen oder tun willst, dann filtere es durch drei Siebe. Ich habe das nachgeschaut. Eigentlich hat der Sokrates schon diese drei Siebe gehabt. Er hat gesagt, es geht erstens um Wahrheit, zweitens um Güte und drittens um Notwendigkeit. Sheila hat diese dann verchristianisiert, diese Werte, was auch richtig ist. Und das ist gut so. Sie hat gesagt, ist es wahr? Also stimmt es? Ist es korrekt? Ist es faktisch richtig? Zweitens, ist es hilfreich? Ist es förderlich? Baut es auf? Ermutigt es? Ist es etwas, das etwas Positives auslöst? Und drittens, natürlich gefällt es Jesus. Ist das in seinem Willen? Ist es gut, wenn ich das sage? Ist es wahr? Ist es gut? Und ist das richtig vor Gott? Gefalle ich Gott, wenn ich das sage? Das sind so diese drei Dinge. Und ich denke, das ist ein sehr gutes dreifaches Sieb, das wir hier anwenden können. Und also ich meine, wenn jemand lästert über jemand anderes. Das ermutigt jetzt weder den, der lästert, noch den, der die Lästerung hört, noch den, über den gelästert wird. Das hat überhaupt keinen Zweck. Sollten wir lassen. Aber Erbauung, Ermutigung, Lob, Anerkennung, Ehre. Solche Dinge. Ups, sorry. Eine Kirche ist nicht perfekt, wenn sie Perfektion in Programmen hat. oder Abläufen. Wenn die Musik Studioniveau hat und wenn sie 100 Mitglieder hat und der Pastor irgendwie einen eigenen YouTube-Kanal und Fernsehsender betreibt oder solche Dinge. Eine Kirche ist auch nicht perfekt, ja, wenn viele Zeichen und Wunder passieren. Obwohl das schön ist. Eine Kirche ist auch nicht perfekt, wenn viele Mitglieder in die Mission gehen und Menschen zu Jesus rufen. Auch das sind tolle Dinge. Aber das Ziel der Kirche ist, Jesus mehr zu lieben als alles andere auf der Welt und Menschen zu Jüngern, zu Nachfolgern Jesu zu machen. Und Jesus zu lieben und anderen Menschen zu dienen, das hat mit uns zu tun, mit dir und mir. Wenn du und ich lernen, Jesus über alles zu lieben und ihm ähnlicher zu werden, dann wird sein Name geehrt und Menschen fühlen sich zu dir angezogen. Das fängt bei mir an. Das muss ich mir auch sagen. Ein Pastor sagte mal, wer nicht auf den Knien vor Gott ist, hat kein Recht, vor Menschen zu stehen und zu predigen. Wer nicht auf den Knien vor Jesus ist, kann nicht vor Menschen stehen. Und das geht uns alle an. Es ist eine Tatsache, Menschen, die Liebe ausstrahlen, werden geliebt. Merkst du, oder? Wenn jemand freundlich ist, da fühlst du dich hingezogen. Wenn jemand so, da will man nichts damit zu tun haben. Menschen, die Streit und Kritik ausstrahlen, werden gemieden oder vielleicht von den Personen geschätzt, die das eben auch tun wollen. Aber ich will die Art von Mensch sein, die Liebe ausstrahlt. Und je mehr du und ich Jesus ähnlicher werden, umso perfekter wird diese Gemeinde, wird Oikos. Veränderung beginnt bei dir und bei mir. Nicht nach Regeln 50er Tafeln leben, sondern nach dem, was Jesus für mich getan hat, in Dankbarkeit als Antwort darauf. Lass uns noch mal hören, was Paulus in unserem Text sagt. Lebt so, wie es eurer Berufung entspricht. Seid euch der eigenen Niedrigkeit bewusst. Achtet einander höher als euch selber. Begegnet den anderen freundlich. Habt Geduld miteinander. Ertragt euch gegenseitig in Liebe. Bemüht euch sehr darum, das Band oder die Einheit zu bewahren, das Band des Friedens, das Band der Einheit zu bewahren. Und weil ihr eins seid, weil ihr den gleichen Glauben, den gleichen Gott, die gleichen Werte habt, bewahrt ihr das Band des Friedens um euch herum. So kann Gemeinde perfekt werden. Ganz perfekt wird sie erst im Himmel, aber wir sind auf gutem Weg dazu. Amen.
Amen.
Amen. Halleluja.